Willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up Hoff. Hallo Walter.
Hi there.
Na du? Also, worüber sprechen wir heute?
Über ein Siegel und ein Mahlzeichen.
Ein Siegel oder ein Mahlzeichen?
Ja. Wow.
Nun ja.
Es ist keines dieser putzigen Seehunde?
Nein.
Nein, nein, okay.
Das ist dein ernstes Siegel.
Ja, gut.
Na, dann fangen wir doch an. Beginnen wir mit einem Gebet. Unser himmlischer Vater, danke, dass du uns segnest und uns wieder zusammenbringst. Wir bitten dich, durch das Gespräch zu segnen, unseren Verstand zu erhellen, uns zu beschützen und fokussiert bleiben zu lassen. In Jesu Namen, Amen.
Amen. Also es wird immer so viel über die Versiegelung gesprochen und darüber, was sie bedeutet. Es gibt so viele Fragen dazu und auch Streitereien, besonders bei der Welt da draußen hinsichtlich des Mahlzeichens. Sodass wir uns dachten, vielleicht sollten wir einfach ein bisschen über Siegel und Mahlzeichen oder Zeichen sprechen. Und dann kann jeder für sich entscheiden, ob es biblisch ist oder nicht.
Ja. Auch im Lichte dessen, was wir in der letzten Folge von What's Up Hoff gezeigt haben. Es wird eine Zeit kommen, in der das allgemein verbreitet werden wird.
Nun, besonders in unserer letzten Folge von What's Up Hoff, in der wir uns zu der Zeit hinbewegen, in der Kirche und Staat zusammenkommen. Und so wird es sehr bald entweder das Siegel oder das Mahlzeichen sein, richtig?
Das ist wahr.
Man muss entweder das eine oder das andere haben.
Ja, es wird entweder das eine oder das andere sein. Ansonsten wird man den Staat gegen sich haben.
Bei dieser Sache kann man nicht neutral oder unentschieden bleiben. Es ist entweder das eine oder das andere. Offenbarung 7, Vers 3 spricht über die Knechte Gottes, die in ihren Stirnen versiegelt sind. Die neuen Übersetzungen sagen auf ihren Stirnen. Die King James sagt jedoch in ihren Stirnen. Was, wie ich glaube, die korrekte Übersetzung ist, weil es das eigene Denkmuster bedeutet, die kognitive Entscheidungen, die man getroffen hat, stimmt's? Wir müssen also warten, bis die Knechte Gottes in ihren Stirnen versiegelt sind. Dann hat man in Offenbarung 13, Vers 16 das Mahlzeichen des Tieres, das in ihre rechte Hand oder in ihre Stirn gesetzt wird. Offensichtlich gibt es hier eine Wahl. Entweder das Siegel Gottes oder das Mahlzeichen des Tieres. Eins von beiden. Und Offenbarung 13, Vers 17 sagt, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Was bedeutet, dass es ein Nachspiel hat, wenn man sich zwischen beiden entscheidet und man nicht das Mahlzeichen wählt? Die Weigerung hat also Konsequenzen, richtig?
Ja.
Es beginnt mit wirtschaftlichen Problemen.
Ja.
Ich frage mich, ob Zölle angehoben werden. 25%? 50? Nein, 200. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Es wird interessant werden, wie es anfängt, und dann wird man schlussendlich überhaupt nicht mehr kaufen und verkaufen können. Martin, ist also eine Frage, wie man dient.
Ja, darauf läuft es hinaus.
Römer 6, 16, wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt und ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tod oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Also das ist ein sehr interessanter Vers, Martin. Wenn man eine Sünde begeht, was ist nochmal die Definition von Sünde?
Die Übertretung des Gesetzes.
Richtig, was zum Tode führt.
Ja.
Der Sünde sollt ist der Tod.
Ewiger Tod.
Ewiger Tod. Also, die Übertretung des Gesetzes führt zum ewigen Tod. Oder der Gehorsam dem Gesetz gegenüber führt zur Gerechtigkeit. Oder formulieren wir es besser ein wenig anders, wenn wir es mit den anderen Versen vergleichen, über die Paulus spricht. Wenn man die Entscheidung trifft, seinen Sünden abzusagen und seine Sünden zu bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt einem seine Sünden und gibt einem sein Gewand der Gerechtigkeit. Und sobald man diese Sache angenommen hat, dann wird sich die Rechtfertigung im Gehorsam den Geboten gegenüber zeigen.
Ja, also das bedeutet, man wird durch sein Tun zeigen, es wird eine Folge davon sein, dass man es tut. So zeigt man, dass man diese Rechtfertigung verinnerlicht.
Ja, richtig. Die Kirchen sind bei dieser Thematik alle sehr verwirrt. Denn warum sollte der Teufel wegen der Sünde hinausgeworfen und die Menschen mit der Sünde hineingelassen werden?
Ja.
Dann würde man einfach das ersetzen, was zuerst hinausgeworfen wurde, stimmt's? Es liegt auf der Hand, dass die Übertretung des Gesetzes, was eben Sünde ist, aufhören muss. Denn wahrlich, nicht ein Buchstabe, noch ein Strichlein wird vom Gesetz vergehen. Also, diese Verse von Paulus werden oft so verdreht, dass sie das Gegenteil von dem aussagen, was sie eigentlich bedeuten. Nur weil er seinen Schwerpunkt auf die Gerechtigkeit aus Glauben legt, verneint er das Gesetz nicht. Heben wir damit das Gesetz auf?
Nein.
Das sei ferne, vielmehr bestätigen wir das Gesetz.
Und richten es auf.
Wir müssen wissen, was ein Siegel ist und was es bedeutet, ein Mahlzeichen zu haben.
Ja.
So dachte ich mir, vielleicht wäre es eine gute Idee, eine sehr moderne Quelle herzunehmen, so etwas wie Onkel Google. Also fragen wir doch mal Google. Da oben steht die Website. Was ist ein Siegel? Tatsächlich fand ich ihre Definition ziemlich gut. Ich war ganz schön überrascht, von Google etwas Gutes zu bekommen. Hier heißt es, ein Siegel der Autorität bezieht sich auf ein Symbol oder Zeichen. Siehst du, wie austauschbar Siegel und Zeichen sind? Ist es nicht interessant?
Das ist unglaublich, da hat man es schon.
Das ist Google, richtig? Oft ein offizielles Siegel oder ein Stempel, was dazu verwendet wird, Dokumente zu authentifizieren, was die Legitimität und verbindliche Vollmacht eines Gesetzes, Beschlusses oder einer anderen offiziellen Handlung anzeigt. Ich dachte mir, das ist hervorragend.
Ja, denn es verknüpft es mit einem Gesetz.
Es verknüpft es mit einem Gesetz. Es verknüpft es mit einem Zeichen. Was war der Zweck eines Siegels der Autorität? Nun, zum Ersten war es eine Echtheitsbestätigung. Ein Siegel dient als sichtbare Bestätigung, dass ein Schriftstück oder eine Handlung echt und autorisiert ist. Nun, im Falle des einen, von dem wir in der Bibel lesen, befindet es sich in der Stirn. Man bräuchte also eine OP, um es zu sehen, stimmt's?
Das ist wahr, aber an deinen Früchten, da wird es sichtbar.
Ja, da hast du recht. Die perfekte Antwort, danke. Dann die Legitimität. Es übermittelt die Autorität und Vollmacht der Person oder Institution, die das Dokument herausgibt oder die Handlung ausspricht. Es dreht sich alles um Autorität.
Ja, das ist das Hauptthema.
Das fand ich interessant. Beim Siegel gibt es ein Element des Schutzes.
Tatsächlich ist das wunderschön.
Ist das nicht schön?
Denn natürlich wissen wir, wohin die Reise gehen wird. Es ist unglaublich.
In der Vergangenheit schützten die Siegel Dokumente davor, dass sie verfälscht oder gefälscht werden. Man kann daran nicht herumbasteln. Was ist, wenn man das Dokument verändert? Es wird vom Siegel geschützt.
Dann verneint man die Autorität der Person, die das Siegel dorthin gesetzt hat.
Ja. Man konnte ein Feld mehr dazu anklicken, um noch weitere Informationen zu halten. Also dachte ich mir, okay, dann gib mir doch mehr. Dort stand, historischer Kontext. In früherer Zeit wurden Siegel dazu verwendet, königliche Erlässe, Verträge und andere wichtige Dokumente zu beglaubigen. Das Siegel eines Königs oder Herrschers enthielt deren Name, Titel und das Territorium, das sie beherrschten und damit ihre Autorität zum Ausdruck brachten. Auch das traf es haargenau. Ich war sehr beeindruckt von Onkel Google. Oder ist es Tantchen Google? Ich weiß es nicht.
Wahrscheinlich Professor Google.
Zumindest ist es kein Google mit Pronomen, mit korrekten Pronomen mehr. Weil wir ja jetzt nunmehr zwei Geschlechter haben, stimmt's?
Kein Sier und Nin.
Was auch immer. Das sind ganz wichtige Punkte. Und ich dachte, dass sie für das Thema sehr bedeutsam sind. Wenn wir also all diese Punkte anwenden und fragen, was das Siegel Gottes ist, dann muss es doch mehr oder weniger in diesen abgesteckten Rahmen passen. Ist es nicht so?
Sehr sogar.
Okay. Was ist das Siegel Gottes? Nun, Jesaja 8, Vers 16 sagt uns dazu, binde das Zeugnis zusammen, versiegle das Gesetz in meinen Jüngern. Es gibt also zwei Dinge, die die Jünger Gottes haben müssen. Das Gesetz und das Zeugnis.
Ja. Das Gesetz und das Zeugnis.
Lesen wir das irgendwo in Offenbarung Kapitel 12?
Ja, Kapitel 12, Vers 17. Ich denke auch in Offenbarung 19, Vers 10.
Und der Drache wurde zornig auf die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen ihrem Samen. Welche? Die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben, die es festhalten. Das Zeugnis ist das, was alle Propheten bezeugten. Und das Gesetz war der erste Teil der Bibel, die Tora, die die 10 Gebote enthielt. Das sollte in den Jüngern versiegelt werden. Anders gesagt, sollte es in ihr Herz und in ihr Denken geschrieben werden.
Genau. Was ist der Test? Zum Gesetz?
Und zum Zeugnis. Ist das nicht der neue Bund? Dass ich das Gesetz in ihr Herz schreiben werde? Stimmt's? Wenn wir uns die Kennzeichen ansehen, lesen wir in 2. Mose 31, Vers 13, rede du zu den Kindern Israels und sprich, haltet nur ja meine Sabbate. Denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch für alle eure künftigen Geschlechter, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Woher kommt also unsere Heiligung?
Indem man ein großartiges Leben führt.
Indem man vollkommen gehorsam gegen alles ist und sich selbst an den Schnürsenkeln oder am Schopf hochhebt. Und los geht's gen Himmel, richtig?
Definitiv nicht. Das besagt dieser Vers nicht.
Nein, das besagt dieser Vers nicht. Der Vers sagt, dass der Herr derjenige ist, der uns heiligt. Nicht etwas, was man selbst erreichen kann. Es ist eine fremde Gerechtigkeit, die einem zugerechnet wird. Und ein inneres Wirken des Geistes, das einen befähigt. Okay, wie kommt er dazu zu sagen, dass gerade der Sabbat das Zeichen zwischen ihm und ihnen ist? Das hebräische Wort für Zeichen ist Ot, was auch ein Denkzeichen oder ein Zeichen ist, was wir in der Definition parallel zu Siegel gesehen haben. Ein Zeichen dafür ist, dass er uns heiligt. Wenn man jetzt zu diesem Gebot geht, dem Sabbatgebot, Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst, 6 Tage sollst du arbeiten und so weiter und so weiter. Dann heißt es, denn in 6 Tagen hat der Herr, das ist der Name des Gesetzgebers, Jahwe, der Herr, dein Gott, Himmel und Erde gemacht. Was sein Titel meint, er ist der Schöpfer und sein Territorium, der Herrschaftsbereich, sind Himmel und Erde. Darum hat er dir geboten, den Sabbattag zu halten. Der Sabbat ist also das Siegel Gottes.
Ja.
Aber es ist nicht nur der Sabbat. Denn der Sabbat beglaubigt das ganze Gesetz oder Dokument.
Ja, also da gibt es das Dokument, das alles enthält.
Ja.
Das ist einfach das Siegel obendrauf.
Das Siegel der Autorität. Und man macht sich nicht am Siegel zu schaffen. Man kann nichts verändern. Nun gut. Was für Siegel ist denn? Nun, das Gesetz und das Zeugnis. Das ist die ganze Bibel. Aber es befindet sich im Herzen der 10 Gebote, also steht es auch im Herzen des Gesetzes.
Es ist auch ein Siegel auf den 10 Geboten.
Nun, man kann es dann noch verändern, sobald man ein Siegel draufgesetzt hat?
Nein.
Was ist, wenn eine Macht daherkommt und sagt, ich werde das ändern?
Dann wird er es mit dem zu tun bekommen, der das Siegel darauf gegeben hat.
Entweder muss er ihn töten, ihn loswerden und sagen, ich bin das neue Gesetz. Ansonsten wird es einen Interessenkonflikt geben. Ist das richtig? Nun, würde nicht die kleine Hornmacht das Gesetz ändern?
Ja.
Er wird es verändern.
Er meint, es zu ändern.
Nun, wenn man das Gesetz ändert und man die eigene Autorität eingesetzt haben möchte, Muss man da nicht ein anderes Siegel draufsetzen?
Ja.
Denn jetzt wird es zum eigenen Gesetz.
Ja, es ist fast wie, wenn man es fälscht. Man nimmt es und macht es zu seinem eigenen.
Okay, man setzt ein anderes Siegel drauf. Also eine Regierung hat alberne Gesetze, die nächste Regierung kommt und kassiert diese Gesetze wieder ein. Wirft alle Gesetze der vorherigen Regierung hinaus und schreibt viele Durchführungsverordnungen und ändert sie alle. Dann muss eine neue Signatur kommen und ein neuer Stempel der Anerkennung und ein neues Siegel, stimmt's? So ändert man ein Gesetz. Man muss das annullieren, was die vorherige Regierung macht. Was ist aber, wenn das vorherige Gesetz so unveränderlich ist, dass nicht ein Buchstabe noch ein Strichlein versetzt werden darf? Was ist dann?
Dann wird man Ärger bekommen.
Und du veränderst es trotzdem. Was ist dann?
Dann steckst du in großen Schwierigkeiten.
Okay, dann bist du in großen Schwierigkeiten. Können wir gemäß der Definition von Google sagen, dass das ein Gesetz ist? Das allen Kriterien entspricht, die man für ein Siegel braucht?
Ja, definitiv.
Richtig, das heißt, der Name, der Titel und das Territorium. Denn wenn ich dir einen Befehl gebe und dir sagen würde, dass du X, Y und Z machen müsstest und das mit meinem Namen unterzeichnen würdest, würdest du wahrscheinlich herzhaft lachen und es in den Papierkorb werfen. Oder einen Wutanfall haben, eins von beiden, stimmt's? Aber wenn jemand mit etwas mehr macht, der dich ins Gefängnis stecken könnte, wenn du diesem Gesetz nicht befolgst, wäre es eine andere Geschichte, stimmt's?
Ich sag's mal so, wenn du mir einen Strafzettel geben würdest, würde ich darüber lachen. Ja, aber wenn der Polizist ihn mir geben würde, dann wäre es ein bisschen anders.
Du würdest mich auslachen? Ja, wenn jemand einen auf der Straße ermahnen möchte, dann führt das normalerweise zu Verkehrswut.
Da würde man definitiv nicht drauf hören.
Okay. Wir haben also festgestellt, dass dieses Gebot, das vierte Gebot, absolut mit einem Siegel übereinstimmt.
Is absolutely in line with a seal.
5. Mose 6, Vers 2. Dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest und alle seine Satzungen und Gebote hältst, die ich dir gebiete, du und deine Kinder und deine Kindeskinder, alle Tage deines Lebens, damit du lange lebst. Dann fährt er in Vers 6 fort. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Muss dies also das Prinzip sein, das dein Leben beherrscht?
Es muss tief ins eigene Leben eingegraben sein. Es muss ein Lebensstil sein.
Also fürchte Gott und halte seine Gebote. Das gilt für alle Menschen. Schrieb das nicht Salomo?
Ja, so ist es. Es muss Teil deines Wesens sein. Es darf nicht sein, wozu man sich durchringen muss oder was man sich überstülpt. Es muss zu einem Teil von einem selbst werden.
Es muss zum eigenen Lebensprinzip werden. Salomo war jemand, der durch schmerzhafte Erfahrung herausfand, das ist das Lebensprinzip.
Denn er...
Stell dir einmal vor, 200 Frauen zu haben. Jede mit einer anderen Ansicht. Das muss ein ziemliches Problem gewesen sein.
Und das waren nur die 200 Hauptfrauen und nicht die 800 oder 600 Nebenfrauen.
Ja, noch ohne die Konkubinen. Das waren zusammen etwa 1000. Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden, wie du das Wort Ort. Und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Das heißt, man muss entsprechend handeln und man muss entsprechend denken.
Ja, etwas, wozu man sich entschließt, dass man es tun möchte.
Es muss zu einem festen Bestandteil deines eigenen Denkens werden. Gut, versiegle das Gesetz und das Zeugnis. Hier bricht er es herunter, die Gebote und das Siegel der Autorität. Für dieses Gesetz, was dadurch beglaubigt wird, all das findet man im vierten Gebot.
Okay. Was ist der Unterschied zwischen Geboten und Satzungen?
Nun, es gab viele Regeln, die Gott gegeben hatte. Manche waren zivilrechtlich, andere bezogen sich auf die Gesundheit, einige waren moralische Satzungen und so weiter. Also, es war ein Kollektiv. Aber die 10 Gebote wurden separat geschrieben und wurden also so zentral angesehen, dass sie mit dem Finger Gottes geschrieben auf Steintafeln gesetzt und in der Bundeslade verwahrt wurden. Geschützt durch einen Gnadenthron, den der Buchstabe des Gesetzes verurteilte, einen als Sünder zum Tod. Also musste man der Verdammung durch den Gnadenthron abgeschirmt werden. Das Hilasterion.
Ja.
Der Sühnedeckel, die Versöhnung, eine sehr schöne Theologie.
Ja, das ist es. Können wir es auch so sehen, dass die Satzungen eine Konsequenz der Sünde waren? Die dazu kam. Aber es kann nicht geändert, sondern nur erfüllt werden.
Richtig. Einige davon, wie die zeremoniellen Gebote und Satzungen, wurden erfüllt. Aber die moralischen Themen sind ewig. Sie sind in Stein geschrieben.
So ist es. Und wenn wir einmal in den Himmel gehen, werden auch die anderen Satzungen erfüllt sein. Und wir werden sie nicht. Aber die moralischen gehen weiter.
Aber wir wissen, wo sie sein müssen. Man wird sie in seiner Hand haben müssen. Das heißt, man handelt dementsprechend.
Ja.
Und es muss sich hier im Frontlappen befinden, sodass man entsprechend denkt. Nun, wohin geht das Mahlzeichen des Tieres?
Entweder oder.
Es geht entweder in die Hand, das heißt, man macht, was einem gesagt wird, sonst, oder ich überzeuge dich, dass ich recht habe. Und dann tust du es, weil du denkst, dass es richtig ist. Eins von beiden. Aber Gott möchte keine solchen Wischiwaschi-Sachen. Er sagt Hand und zwischen die Augen.
Das ist fast so wie bei der eigenen Entscheidungsfreiheit. Man entscheidet selbst und weil man es glaubt, handelt man danach.
Richtig. Epheser 4, Vers 30 lautet: Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Da gibt es ein weiteres Siegel. Nun, dieses Siegel brennt es tatsächlich in dein Denken, Martin. Was war es denn, was da versiegelt werden musste? Das Gesetz und das Zeugnis. Und es musste im Verstand versiegelt werden, sodass es dort bleibt und bis zum Tag der Erlösung nicht weggeht. Man muss wirklich überzeugt sein.
Nur eine Frage. Also dieses Siegel ist nichts, was man selbst machen kann. Das macht der Heilige Geist innerlich.
Wer überführt dich von Sünde?
Der Heilige Geist.
Was ist die Funktion des Heiligen Geistes? Er überführt von der Sünde, der Gerechtigkeit und vom Gericht. Zuerst ist man der Sünde überführt. Ich bin ein Übertreter des Gesetzes. Dann werde ich von der Gerechtigkeit überzeugt. Nun, wer besitzt denn Gerechtigkeit? Ich habe sie offensichtlich nicht.
Ja.
Denn ich bin ein Sünder. Christus besitzt die Gerechtigkeit. Dort liegt die Sünde für mein Sündenproblem. Und am Tag der Erlösung wird das Gericht vollzogen. Lass uns doch zur Offenbarung Kapitel 13, Vers 3 gehen. Und er sprach: Schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Wo muss also diese Überzeugung liegen?
Im Kognitiven, es muss eine Entscheidung sein.
Ja, es muss eine Entscheidung sein. Martin, ist es deshalb ein physisches Siegel oder ist es ein geistliches Siegel?
Es ist eher ein geistliches Siegel.
Okay, ich muss also nicht nach einem Bankstempel oder einem Barcode Ausschau halten, die jemand am Kopf hat, oder einem Tattoo.
Oder nach einer Impfung.
Oder nach einem Implantat. Sogar wenn es die Größe eines Reiskorns hat. Das ist eine geistliche Versiegelung. Es ist eine Entscheidung, die man in Bezug auf eine bestimmte Autorität und Theologie getroffen hat. Okay. Hier ist eine Aussage aus Christus kommt bald. Sobald die Gläubigen an ihrer Stirn versiegelt und dadurch die Zeit der Sichtung vorbereitet sind, wird die Sichtung kommen. Es handelt sich dabei nicht um ein sichtbares Siegel oder Zeichen, sondern um ein Gegründetsein in der Wahrheit, sowohl verstandsgemäß als auch geistlich, unverrückbar. Die versiegelten Gläubigen können nicht mehr von Christus getrennt werden. Die Sichtung hat in der Tat schon begonnen. Es ist also kein physisches Zeichen, Martin. Und von allen Versen, die wir schon gelesen haben, es ist doch ziemlich offensichtlich, dass es eine geistliche Thematik ist. Und dass Gott durch seinen Heiligen Geist auf den Verstand einwirkt, so oder so. Man möchte doch das Siegel Gottes, richtig?
Oh ja.
Und man möchte es in seinem Denken und entsprechend handeln. Die Satzungen und die Gebote müssen dort eingeschrieben sein. Und sie sind das Siegel. Und das Siegel authentifiziert ein Dokument, nämlich das Gesetz und das Zeugnis.
Mhm.
Deshalb kann man daran nicht Hand anlegen. Man kann es nicht verändern. Es ist wie das Gesetz der Meder und Perser. Sobald das einmal verkündet war, war es das. Denn wahrlich wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein von diesem Gesetz vergehen.
Aber dieses in der Wahrheit festsetzen ist auch interessant. Denn diese ganze Abfolge dieser geistlichen Sache gründet sich auf Wahrheit.
Ja, es gründet sich auf Wahrheit. Und was ist Wahrheit? Das Wort ist Wahrheit. Das Gesetz ist Wahrheit und Christus ist die Wahrheit. Alle drei sind da. Denn man kann keine Gerechtigkeit ohne Christus haben. Und man wird die Thematik nicht verstehen, wenn man das Gesetz und das Zeugnis nicht hat. Nachdem wir jetzt herausgearbeitet haben, dass das Siegel Gottes ein geistiges Siegel und kein physisches ist, dass es die Authentifikation eines Schriftstückes, des Gesetzes und des Zeugnisses umfasst und dass besonders die Forderungen Gottes, die 10 Gebote im Denken eingebettet sein sollen und man entsprechend handeln muss, müssen wir uns fragen, was sind denn die anderen Zeichen in der Bibel? Nun, in der Bibel gibt es ein interessantes Zeichen, das keins mal genannt wird. Würdest du nicht gerne wissen, was das ist? Okay.
Oh, unbedingt.
Wenn man zu den antiken Kulturen geht, ob das jetzt die assyrische oder die babylonische Kultur ist, beschrieben sie die Geschehnisse in der vorsintflutlichen Welt mit den Personen in vergöttlichter Form. Also die frühen Herrscher und die ersten Menschen vor der Flut wie Kain und Abel oder irgendeiner von ihnen wurden später vergöttlicht, zu Göttern erhoben. Es ist interessant, dass der Gott, dem man zu dieser Zeit diente, Marduk war. Marduk hatte die Autorität, das Böse zu kontrollieren. Er war die Gottheit, die die Autorität hatte, einzukehren oder zu bestrafen oder jede Form des Bösen unter Kontrolle zu halten. Und er erhielt diese Autorität von einer anderen Gottheit, die man Anu nannte. Und Marduk hatte das Zeichen von Anu. Und er hatte ein Schwert und einen Dreizack. Nun, die anderen Gottheiten wie Poseidon oder Neptun oder wie man sie auch immer nennen will, sie hatten auch einen Dreizack. Dreizacke sind sehr interessant, denn sie enthielten normalerweise gerade und geschwungene Spitzen, die sich auf die weibliche und männlichen Aspekte beziehen. Wir müssen da jetzt nicht ins Detail gehen. Das Schwert ist sehr wichtig, denn das Schwert deutet auf Autorität und Macht hin. Dass man erzwingen wird, was man vorschreibt, nicht wahr? Und dann hatte er das Zeichen von Anu. Das Zeichen von Anu befindet sich hier auf seinem Arm. Es sieht wie eine Uhr aus.
Ja, stimmt.
Aber in Wirklichkeit sind es 8 Speichen. Im Grunde sind es 2 Kreuze aufeinander, was 8 Speichen ergibt. Das war ein Zeichen von Anu oder das Zeichen der Autorität. Wenn man das Bild vergrößert, sieht man, dass sich am Saum eine Bordüre befindet, die das Zeichen von Anu trägt. Was besagt, dass er die Autorität hatte, um über das Böse zu herrschen. Dieses Buch Beherrscher des Bösen von Tapa Sorsi ist sehr interessant, denn es spricht genau über diese Themen. Die Mythologien der antiken Welt werden darin herangezogen und er versucht zu ergründen, wer diese Macht hat. Man hat Fresken wie diese, die man auch in Kapitol an der Decke findet. Da hat man das Schwert und auch ein Schild in den Händen und es wird über die Ungehorsam geherrscht. Also diese Autorität, um zu herrschen.
Ist das Schwert üblicherweise in der Hand des Staates?
Das Schwert befindet sich in der Hand des Staates. Doch es gibt ein Schwert, das höher steht als das Schwert des Staates, nämlich das Schwert, das die Kirche führt. Das eine ist das geistliche Schwert, das andere ist das weltliche Schwert. Aber was die Autorität anbelangt, gilt das geistige Schwert höher als das weltliche. Deshalb muss das weltliche Schwert dem geistlichen Untertan sein.
Okay.
Also, das ist eine Vereinigung von Kirche und Staat. Das Buch trägt unterschiedliche Titelbilder. Einmal das auf der linken Seite, was man beispielsweise in Washington D.C. an der Decke im Kapitol der Vereinigten Staaten vorfindet. In anderen Ausgaben des gleichen Buches hat man einen jesuitischen Priester, der das Zeichen des Anus trägt. Das ist sehr interessant, denn Tapper Saucy kam zu dem Schluss, dass das geistige Schwert hinter dem weltlichen Schwert durch einen Militärorden durchgesetzt wurde. Und er sagte, das waren die Jesuiten. Nun, er kam durch seine Nachforschungen zu diesem Schluss. Nun, persönlich denke ich, dass er den Nagel auf den Kopf getroffen hat.
Ja, sicher. Wenn man die andere Quelle nutzt, die wir haben, den Geist der Weissagung.
Sagt er genau das Gleiche.
Das Gleiche.
Okay. Lass uns auf das Kains mal näher eingehen. In 1. Mose Kapitel 4, Vers 8 lesen wir, und Kain redete mit seinem Bruder Abel. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Er tat es deswegen, weil Abels Opfer das Lamm angenommen wurde. Wogegen Kains Opfer die Früchte des Feldes von seiner Hände Arbeit zurückgewiesen wurden. Anders gesagt, liegen hier zwei verschiedene Erlösungspläne vor.
Ja, richtig. Der eine
ist Erlösung durch Glauben an das versöhnte Blut des Lammes. Und der andere ist Erlösung durch seine eigenen Werke. Das Opfer, das angenommen wird, stellt den Glauben an das Opfer dar, das kommen sollte, wofür das Lamm ein Typus war. Und es wies auf Jesus Christus hin. Also Erlösung in Jesus Christus, wobei man die Gerechtigkeit Christi durch sein versöhntes Blut annimmt, wird von Gott angenommen. Es gibt keinen Weg, auf dem man durch seine Werke erlöst werden kann. Das sind also zwei religiöse Systeme.
Eine Sache dabei macht Angst. Sie opferten nämlich beide.
Ja, beide opferten. Aber der eine seine Hände Werke, was er mit seinen Händen gearbeitet hat, Erlösung durch Werke. Der andere jedoch so, dass er sich dabei auf einen kommenden Erlöser verließ. Dabei geschah das Werk außerhalb von ihm.
Ja.
Er verließ sich auf eine fremde Gerechtigkeit.
Das zeigt einem die zwei Gedankengebäude.
Ja, in der Welt hat man zwei Denkrichtungen. Die meisten religiösen Systeme der Welt haben das Gedankengebäude des Kain. Machen wir doch mit der Geschichte weiter. Kain erhob sich gegen seinen Bruder und erschlug Abel. Die zwei Gedankengebäude werden nie zusammenkommen. Das eine wird immer das andere verfolgen. Und davon zeugt auch die Geschichte. Im Vers 10 heißt es, was hast du getan? Das sagt jetzt Gott. Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Und nun sollst du verflucht sein von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Ruhelos und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Und Kain sprach zum Herrn, meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du vertreibst mich heute vom Erdboden, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und ruhelos und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Er stellt also die Frage, wie verhindere ich, dass die Leute mich erschlagen? Hier findet sich einige interessante Dinge, Martin. Zuerst einmal ist interessant, dass er vom Angesicht Gottes verborgen ist. Bedeutet das, dass Kain auf immer verloren war? Nun, er hätte schon gerettet werden können, wenn er das Opfer Abels angenommen hätte.
Ja.
Wenn er es verwirft, dann ist er vom Angesicht Gottes verborgen. Das ist seine Wahl.
So ist es.
Und wie schützt er sich jetzt vor allem, die ihn beseitigen wollen? Es liegt auf der Hand, dass er Macht oder so etwas bekommen muss, die es ihm ermöglichen, durchzukommen. Der Vers 15 lautet, da sprach der Herr zu ihm, für wahr, wer Kain totschlägt, der zieht sich siebenfache Rache zu. Und der Herr gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage, wenn er ihn fände. Das ist doch interessant. Hier empfängt Kain das Kainsmal. Erhielt er ein physisches Zeichen? Nun, alles, was wir bisher gelesen haben, sprachen nie von einem physischen Zeichen.
Sie waren alle geistlich.
Sie kamen alle als Konsequenz einer Denkweise.
Ja.
Also, welches Kainsmal empfing er? Zuerst einmal wissen wir, wie er dachte. Er dachte, ich werde durch meine Werke gerettet. Aber wie hindert er jetzt Menschen daran, ihn zu beseitigen?
Ein Siegel.
Also muss er irgendeine Art von Autorität gehabt haben. Welche Autorität bekam er? Nun, er konnte sich siebenfach rächen. Das heißt also, wenn du mir etwas tust, dann wirst du leiden, mein Freund. Denn ich werde dich siebenfach bestrafen. Wer hat dann mehr Autorität?
Du.
Ja, ich.
Ja.
Denn ich kann dir sagen, dass ich das Siebenfache machen werde. Die Zahl sieben ist interessant. Denn die Zahl sieben steht für Gott. Er nimmt sich also in Wirklichkeit ein Vorrecht, das die Gottheit hatte, um zu bestrafen. Der Sünde sollte ist der Tod. Und leid es kein, der Autorität bekommt. Lesen wir diese Geschichte weiter. Und Kain erkannte seine Frau. Die wurde schwanger und gebar den Henoch. Das war der Erstgeborene Kains. Die Leute fragen immer, wer war denn seine Frau? Offensichtlich musste das eine seiner Schwestern gewesen sein. Damals gab es noch keine genetische Unvollkommenheit, also war es völlig sicher, eine Schwester zu heiraten. Sogar Abraham heiratete immer noch eine Halbschwester. Und als später die genetischen Defekte hinzunahmen, gab es Ermahnungen, dass man nicht innerhalb der Familie heiraten sollte. Aber sein erster Sohn wurde Henoch genannt. Das war Henoch, der Sohn Kains, nicht Henoch der siebte nach Adam.
Nein.
Und er baute eine Stadt und nannte sie nach dem Namen seines Sohnes Henoch. Also wurde Kain ein Stadtbewohner. Nun, in einer Stadt gibt es viele Leute, die unter Kontrolle gehalten werden müssen. Und er wurde der Herrscher dieser Leute. Und er musste diese Leute, die das Denken Kains hatten, unter Kontrolle halten. Sie neigten dazu, Gesetzesbrecher zu sein.
Ja, ich frage mich, warum.
In gewissem Sinne wurde er Marduk.
Marduk.
Der die Kinder des Bösen beherrschte. Eine andere Frage wäre, warum Gott Kain die Erlaubnis gegeben sollte, die Kinder des Bösen in seine Städten zu beherrschen und zu bestrafen. Ich erzähle da immer die Geschichte meiner Frau. Sie war Lehrerin an verschiedenen Schulen. Und einmal war sie in einer Schule, an der sie viele junge Leute unterrichtete, die aus einem sehr benachteiligten Milieu kamen. Und wie es oft der Fall ist, standen sie oft unter Drogen, waren gewalttätig und in Gangs. Also, die Situation war nicht ganz ungefährlich. Und natürlich waren die Kinder in den Klassen oft viel älter als gewöhnlich, weil sie ein- oder zweimal oder drei- oder vier- oder fünfmal hintereinander durchgefallen waren, wegen ihrer Widerspenstigkeit. Und sie als ein eher sanfter und milder Mensch versuchte, Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten, was einfach nicht mehr möglich war. Einmal sagte sie in einer Anwandlung von Verzweiflung, dass sie keine Regeln und Ordnungen mehr verhänge, weil sie offensichtlich nicht drauf hören und sie ignorieren würden. Und so sagte sie ihnen, ihr werdet jetzt die Polizei werden und ihr werdet Recht und Ordnung durchsetzen. Schauen wir doch, wie wir damit fahren. Wenn jemand in der Klasse pfeift oder schwätzt und nicht zuhört, was wird dann eure Strafe dafür sein? Und wer achtet darauf, dass es nicht passiert? Denn wenn ich das mache, funktioniert es nicht, weil ihr sowieso nicht auf mich hört. Also werdet ihr die Regeln aufstellen und die Strafe verhängen. Sie machten also die Regeln. Nicht schwätzen in der Klasse, Strafe. Keine rumlaufen oder herumwerfen von Gegenständen in der Klasse, Strafe. Und so weiter. Eine ganz lange Liste von Regeln. Und die Strafen waren unglaublich hart.
Ja, weil sie von ihnen selbst ausgedacht wurden.
Ja, sie dachten sie selbst aus. Es war mindestens siebenfach oder noch viel mehr.
Als ihre.
Als was meine Frau gemacht hätte. Beispielsweise war eine der Strafen, nun, es gab ein Foyer, das man auf den Knien mit der Zahnbürste schrubben musste. Das war ein riesiges Foyer für die ganze Schule. Also die Knie waren durch, wenn man alles hinter sich hatte. Also die Regeln waren sehr streng. Oder auch, wie oft man um ein Feld laufen musste oder etwas in der Art. Und sie setzten sie durch. Also sie, die Autorität sowieso verloren hatte, machte sie zu Beherrscher des Bösen. Und es funktionierte. Perfekt.
Okay.
Also er baute eine Stadt und er benannte sie nach seinem Sohn Henoch. Dem Henoch aber wurde Irad geboren. Und Irad zeugte Mehujael. Mehujael zeugte Methusael. Und Methusael zeugte Lamech. Lamech aber nahm sich zwei Frauen. Die eine hieß Ada, die andere Zilla. Das ist also das erste Mal, dass man mehr als eine Frau hat.
Es ging also noch weiter. Man bewegte sich noch weiter von Gott fort. Und jetzt befindet man sich auf einer Abwärtsspirale.
Ja, auf einer Abwärtsspirale. Und Lamech sprach zu seinen Frauen, Ada und Zilla, hört meine Stimme. Ihr Frauen Lamechs, vernehmt meinen Spruch. Ein Mann erschlug ich, weil er mich verwundet. Ein Mann, weil er mich geschlagen hat. Wurde er also besser oder schlimmer?
Schlimmer.
Schlimmer.
Er wurde also nach Kain zum Zweiten, von dem die Bibel berichtet, dass er jemanden erschlug.
Ja. Der erste war Kain, der zweite Herrscher war Henoch. Dann wird die Reihe aufgezählt und was passierte? Und dann kam Lamech an die Macht. Aber er war ein harter Mann und er hatte zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit mehr als eine Frau. Und er verschärfte das Gesetz, indem er sagte, denn Kain wird siebenfach gerecht, Lamech aber 77-fach. Sieht man sich denselben Vers 24 in der alten Genfer Bibel an, ich lese ihn so vor, als ob ich kein altes Englisch wäre. Der Vers lautet, wenn Kain siebenfach gerecht wird, wird Lamech wahrhaftig 70 mal siebenfach gerecht.
70 times sevenfold.
Das ist sehr interessant. Ich denke, dass das die Absicht des Verses ist und wir es so lesen sollten. Wenn Kain siebenfach gerecht wird, wird Lamech wahrhaftig 70 mal siebenfach gerecht. Springen wir doch ein wenig nach vorn zum Buch Daniel. Wenn man da zum Buch Daniel kommt, gab es darin 70 Wochen, die über die Kinder Israels verhängt werden, richtig? 70 mal 7. Wenn man diese Zahl nimmt und in die Zeit Christi weiterspringt, lautet die Frage, wie oft soll ich meinen Bruder vergeben?
70 mal 7.
70 mal 7. Das wären 490 Mal. Also Martin, wenn deine Frau dich 490 Mal verärgert, dann war es das. Also, was bedeutet das tatsächlich? Nun, die 70 Wochen wurden Israel zugewiesen. Und was geschah nach den 70 Wochen? Ihre Gnadenzeit als Nation ging zu Ende, stimmt's? Im Grunde bedeutet das, dass man vergeben muss, bis die Gnadenzeit endet. Könnten wir es also so lesen, Wenn Kain siebenfach gerecht wird, wird Lamech wahrhaftig die Macht erteilt, bis die Gnadenzeit endet, um diese Macht auszuüben, jeden unter Kontrolle zu halten, der in seiner Herrschaft eingreifen möchte?
Man
könnte es so lesen.
Könnten wir es vielleicht so lesen? Das wäre einfach interessant. Diese Leute wurden also Herrscher. Wir wollen das auf die gegenwärtige Zeit übertragen und uns fragen, was hier vor sich geht. Gehen wir doch zur Bibel der Freimaurerei, wie wir sie einmal nennen wollen. Das ist Morals and Dogma von Albert Pike. Auf der Seite 210 befindet sich eine ziemlich interessante Aussage. Hier heißt es Henoch. Sein Name bedeutet im Hebräischen Eingeweihter oder Urheber. Die Legende von den Säulen aus Granit, Messing oder Bronze, welche von ihm errichtet wurden, ist wahrhaftig symbolhaft. Die aus Bronze, die die Flut überlebte, was natürlich Unsinn ist, soll die Mysterien symbolisieren, deren legitimer Nachfolger die Freimaurerei ist. Vom frühesten Zeit an wurde die Hüterschaft und der Verwahrungsort der großen philosophischen und religiösen Wahrheiten, die der Welt weitgehend unbekannt waren, durch einen ungebrochenen Strom der Tradition von Zeitalter zu Zeitalter weitergereicht, eingebettet in Symbole, Embleme und Allegorien. Das heißt, die Philosophie der Freimaurerei und die Tradition und Symbole und Allegorien wurden von der Zeit Henochs weitergegeben. Welcher Henoch? Der Gute oder der Sohn Kains?
Sicher doch der Sohn Kains.
Also das mussten wir klarstellen. Es gibt noch einen anderen Abschnitt in Morals and Dogma, worin es tatsächlich Altersangaben gibt. Daraus können wir ableiten, dass es unmöglich der Gute Henoch sein konnte, denn er kam erst viel später. Das bezog sich jedoch auf die Zeit von Henoch, dem Sohn Kains. Also daher kommt diese Macht, die hinter den Kulissen ausgeübt wird. Und sie wird bis ans Ende der Zeit ausgeübt werden. Zudem erfahren wir in der freimaurerischen Schrift, dass Nimrod nach der Flut derjenige war, der diese Philosophie weiterführte. Offensichtlich hatte Ham volle Kenntnis von den Mysterien. Er hatte ein großes Gehirn und er war nicht wirklich der Gläubigste von Noahs Söhnen. Er hatte diese Philosophie und die Widersprüche in seinen Gedanken und gab einiges davon an seine Nachkommenschaft weiter. Dann war Nimrod, einer der Söhne von Kusch, derjenige, der der Ursprung der modernen Freimaurerei war. Aber in Wirklichkeit ist es dieselbe Philosophie, die schon von Kain stammte. Und sie übten eine bestimmte Autorität aus.
Und sein Name bedeutet Rebell. Das ist auch ein Rebellieren gegen Gott.
Ja, gegen Gott. Es bedeutet, ein anderes Denken und einen anderen Erlösungsplan zu haben. Gehen wir doch zurück zu diesen antiken Reliefs und schauen, ob wir etwas finden können. Hier ist eines, das in die Zeit von 823 bis 811 vor Christus datiert wird. Das ist der Herrscher Shamishadad V. Und sehen wir uns auch einige der Symbole an. Er trägt die gleiche Armbanduhr wie Marduk. Die Ziffern sieht man in diesem Falle nicht. Aber da oben hat man den Kreis mit den 8 Speichen. Und das ist das Zeichen von Anu. Dann hat man etwas, was wie ein Winkel und ein Kompass aussieht. Hier hat man das Zeichen von Baal-Hadad. Dann hat man etwas, was dem ähnlich ist, was wir heutzutage Aztekenkalender nennen. Dazu hat man hier eine dreifache Krone. Das ist sehr interessant. Und man muss sich fragen, wer all diese Symbole hat, wenn man die Geschichte durchgeht. Sehr interessant ist auch, was er um den Hals trägt. Denn das ist ein Malteserkreuz, das offensichtlich nichts mit Golgatha zu tun hat. Denn das ist 823 bis 811 vor Christus.
Genau.
Also das Malteserkreuz ist sehr wichtig. Dann hat man seinen Gürtel und wie er den Griff seines Schwertes festhält. Seine Autorität.
Und dann an seiner anderen Hand offensichtlich.
Da befindet sich das Zeichen von Anu. Ja, Martin, wir haben hier also alle Symbole. Und diese mächtigen Herrscher empfingen ihre Macht zu herrschen von Marduk. Und im Auftrag von Marduk übten sie Kontrolle über die Kinder des Ungehorsams aus.
And on behalf of Marduk, they would control the children of disobedience.
That's the line. Das ist die Linie Kains. Mit all dem im Hinterkopf wollen wir mit dem Malzeichen des Tieres fortfahren. Wir hatten jetzt das Kainsmal, was offensichtlich ein Symbol ist, das ihm die Autorität gab, sich gegen irgendwelche Mächte zu schützen, die sich in seine Herrschaft einmischen wollten. Er gründet auch Städte.
Ja, die Städte.
Und die Allegorien und Symbole, die laut der Freimaurerei Luzifer die Ehre geben. Und es ist ein System der Erlösung durch Werke. Darauf läuft es immer hinaus.
Genau wie bei Kain.
Genauso wie Kain. Nun, Martin, das größte Zeichen von Anu weltweit findet man am Platz im Vatikan. Da sieht man es. Da hatte man die 8 Streifen der 2 Kreuze, 2 ineinander. Das ist das Zeichen der Autorität von Anu. Anu ist derjenige, der ihm die Autorität gab. Geht man zur Bibel, war es Gott selbst, der ihm erlaubte, über das Böse zu herrschen.
Ja.
Aber tatsächlich wird Marduk verehrt. Hier ist das Symbol dieser Autorität. Martin, wenn Tapa Sossi, ein Jesuiten mit einem Zeichen des Anu um den Hals, auf das Cover setzte, meinte er, dass sie hinter den Kulissen herrschen?
Ja.
Das sagt er doch. Was ist dann das Malzeichen des Tieres? Wir wissen, was Gottes Zeichen ist. Was ist dann das Malzeichen des Tieres? Offenbarung 14, Vers 9. Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Malzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, wird derjenige dem Zorn Gottes ausgesetzt sein. Richtig? Man sollte das also nicht tun. Also, wer ist das Tier?
Nur eine Frage. Von dem, was wir bisher besprochen haben, ist es jetzt offensichtlich leicht abzuleiten, was die Konsequenzen sein werden und warum, wenn man das Malzeichen annimmt.
Richtig, denn das ist das Gegenteil von Erlösung.
Und es nimmt, also zerstört das Siegel Gottes, wie es in Google oder schon früher hieß, wenn jemand sich daran zu schaffen macht. Dann wird man in Schwierigkeiten geraten.
Man kann nicht daran herumfummeln. Also, hier ist eine andere Macht, die die Macht an sich reißt. Und diese Autorität kommt in einer ununterbrochenen Linie. Angefangen von Henoch, dem Sohn Kains, bis hinunter zu Ham und dann zu Nimrod. Der es wieder in seiner Gänze aufrichtete und sich entschloss, den Turm zu Babel zu bauen, sodass Gott sie nicht wieder vernichten würde. Nun, Gott hatte ihnen schon verheißen, dass er sie nicht noch einmal mit Wasser vernichten würde. Also widersetzen sie sich Gottes Verheißung aufs Neue. Man glaubt also den Verheißungen Gottes nicht. Man glaubt nicht, dass der Messias kommen würde, um Feindschaft zu setzen zwischen deinem Samen und ihrem Samen und so weiter. Man glaubt also dem Erlösungsplan nicht. Also, dieses Tier, nun, alle Reformatoren waren sich daran völlig einig, dass dieses Tier den Katholizismus repräsentierte. Nun, ich finde es interessant, dass sie in ihrem Hauptsitz das größte Zeichen von Anu auf der ganzen Welt haben.
In their key establishment.
Now, nun, wenden wir uns doch an sie und fragen sie, die römisch-katholische Kirche. Nun, was ist eure Zeichen der Autorität? Hier haben wir es. Der Sonntag ist das Zeichen unserer Autorität. Die Kirche steht über der Bibel und diese Verlegung des Sabbathaltens ist der Beweis dieser Tatsache. Ist das eine arrogante Aussage?
Das ist Gotteslästerung.
Das ist Gotteslästerung, richtig?
So ist es. Arroganter kann man gar nicht mehr werden. Ich denke, das ist ungefähr das, was Kain sagte.
Und sie haben das Zeichen von Anu. Und Kain hatte das Zeichen von Anu. Und Nimrod nahm es und baute eine Stadt.
Genau das Gleiche.
Baute nicht Henoch eine Stadt?
Sicher doch.
Und Nimrod baute eine Stadt. Diese Leute lieben Städte, richtig? Er steht also über der Bibel. Also macht er sich selbst ein Gesetz und sagt, ich werde dieses Siegel entfernen, das sich im Sabbatgebot befindet, das Autorität verleiht, und ich werde mein eigenes Siegel darauf setzen.
one seal upon it. So
Sonntag ist unser Mahlzeichen der Autorität. In diesem Tag gegeben von Papst so und so Gültigkeitsbereich Himmel und Erde.
Heaven and earth.
Glaubt er zumindest. Denn er setzt sich eine dreifache Krone aufs Haupt. Gerade so, eine wie sie der assyrische König hatte. Und diese dreifache Krone sagt, ich bin der Herrscher des Himmels, der Erde und der Unterwelt. Man ist also Herrscher über die Lebenden und die Toten.
Wobei man Gottes Autorität an sich reißt.
Absolut.
Man nimmt sie und drückt den eigenen Stempel darauf.
Sie drücken ihren Stempel und ihr Siegel drauf. Lass uns sicher gehen, dass das wirklich so meint. Das ist Ratzinger, der vorherige Papst. Und er sagte, die EU muss den Sonntag halten, sagt die katholische Kirche. Das war in den Tagen Ratzingers. Und Papst Johannes Paul II., der zum Heiligen erklärt wurde, sagte, jemand, der die Heiligkeit des Sonntags verletzt, soll als Ketzer bestraft werden. Also, wie wurden denn Ketzer bestraft, Martin?
Mit Folter und Tod.
Ah.
Ich denke, dass es hier ganz schön ernst meinen, stimmt's? Also bedeutet das, dass Sie Ihre Autorität ausüben wollen, Martin?
Ja, sicher doch. Dieses Schwert.
Nun, Martin, wenn man dieses Zeichen oder Mahlzeichen Ihrer Autorität annimmt, bedeutet das dann, dass man diese Autorität so anerkennt, dass es über dem Wort Gottes steht?
Ja, dann ist es eine andere Autorität. Denn wenn die eine das sagt und die andere jenes, nun für welche man sich entscheidet, so wird man sich auch verhalten.
Aber wo soll das Siegel Gottes sein?
In deiner Stirn.
Und?
In deiner Hand.
Aha. Und das Mahlzeichen?
Entweder oder.
Entweder oder. Entweder hat man es in seiner Hand und macht, was einem gesagt wurde, oder?
Also man macht sich deshalb keinen Kopf. Man glaubt es zwar nicht, sondern macht einfach.
Man tut es, weil man muss. Und der andere sagt, okay, ich mache mit, weil ich glaube, dass Jesus das Gesetz änderte.
Ja.
Also er riss sein eigenes Siegel weg.
Ich höre auf das, was diese andere Macht sagt, ja.
Und ich gebe meine Macht dem Papst. Und deshalb werden wir das Fegefeuer erfinden und der Papst ist derjenige, der dich von der Bestrafung für die Sünde befreit und nicht Jesus Christus am Kreuz. Das ist eine ziemlich ernste Thematik. Sind das zwei Arten der Erlösung?
Komplett. Da sind wir wieder genau bei Kain und Abel.
Okay. Also, ich finde es interessant, Martin, dass dieser jesuitische Priester Joseph Fizio 2005 bei Meets the Press sagte, er ist übrigens der Gründer von Ignatius Press. Das verrät einem schon etwas. Er sagte also, wer gegen die authentischen Lehren der Kirche rebelliert, rebelliert gegen Gott. Nun, was ist, wenn diese Lehren dem, was die Bibel sagt, diametral entgegenstehen? Gegen welchen Gott rebelliert man dann?
Gegen ihren Gott.
Ist es nicht interessant, dass der Papst Weiß trägt? Ist es nicht die Farbe der Gerechtigkeit?
Ja.
Ist es nicht das Vorrecht Christi?
Und er ist der Einzige, dem das erlaubt ist.
Ja, das ist sehr interessant. Also das ist eine andere Form der Erlösung, Martin, die eine Erlösung durch Werke beinhaltet. Nun, wie wichtig ist diese Macht? Nun, Thomas von Aquin sagte, der Papst hat durch göttliches Recht als oberster König der Welt geistige und zeitliche Macht. Martin, übt er dann nicht das Kains mal aus?
Definitiv. Er herrscht dann auch über das Böse.
Okay. Aber der Papst hat diese Macht? Der Papst von Rom als Haupt der päpstlichen Regierung beansprucht absolute Souveränität und Vorherrschaft über alle Regierungen der Erde. Das ist ein interessantes Zitat. Er hat also alle Autorität. Also dessen Siegel kommt auf ein Dokument?
Seines.
Seines. Man hat also entweder das Siegel Gottes oder das Siegel des Papstes. Man hat also das Siegel vom Gott des Himmels oder von dem, der beansprucht, auf dieser Welt Gott zu sein, der höher als die Bibel steht, sagt er.
Ja, das sagte er.
Dann sagte Kardinal Manning, das Recht, Könige abzusetzen, wohnt der obersten Souveränität inne, welche die Päpste als Vizeregenten Christi über alle christlichen Nationen ausüben. Das vorige Zitat sagte, über alle Nationen. Kardinal Manning war also nur ein wenig vorsichtig bei seiner Wortwahl. Aber in Wirklichkeit meinte er alle Nationen. Das stammt aus dem Buch, die Jesuiten in der Geschichte. Nun, Martin, es sieht nicht so aus, als ob er diese Autorität hätte.
Nein.
Es sieht wie ein kleiner Mann in Weiß aus, der dort in Rom sitzt, aber er hat das Zeichen von Anu in seinem Hinterhof. Also durch wen übt er seine Autorität aus? Durch verschiedene weltliche Mächte, richtig?
Ja.
Wer ist sein wichtigstes Sprungbrett, seine wichtigste Anlaufstelle? Nun, die Bibel sagt uns in Offenbarung 13, Vers 11, dass ein anderes Tier ein anderes Reich geben wird, das auf der Erde aufsteigt und das diese lammähnlichen Prinzipien hat, aber auch wie der Drache spricht. Und so sprach das erste Tier, der römische Katholizismus. Und es diese zweite Macht übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus, vor dessen Augen. Diese Macht, die auf dieser Welt die Kontrolle über die Kinder des Bösen ausüben soll, hat die Macht, die die vorherige Macht hatte. Und das zugunsten des anderen. Denn es bringt die Erde und die auf ihrer wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten. Es tut also zugunsten des ersten Tieres, dessen Todeswunde geheilt wurde. Hier hat man eine Macht, die nur auf die Vereinigten Staaten zutreffen kann. Denn es ist eine lammähnliche Macht. Und es muss genug politische Macht haben, um Angelegenheiten auf der Welt zu kontrollieren. Und es muss auftauchen, wenn das erste Tier, der Katholizismus, scheinbar eine tödliche Wunde erhält. Scheinbar, eine scheinbar tödliche Wunde erhält. Tatsächlich geht es durch seine freimaurischen Mächte in den Untergrund und beherrscht die Welt inkognito, durch die zweite Macht. Und die zweite Macht taucht genau in der Zeitspanne auf, als die erste eine tödliche Wunde erhält.
Ja, genau dann.
Es kann niemand anders außer den Vereinigten Staaten sein. Daran besteht kein Zweifel. Und er hat jetzt diese Macht, um Herrschaft auszuüben. Es muss also auch das Zeichen von Anu haben, zugunsten des anderen. Und es ist ein Bild, ein Ebenbild. Es sieht in jedem Aspekt genauso aus. Und wir fragen uns, was ist das Ziel? Nun, das Ziel ist, dass Kirche und Staat zusammenherrschen.
Ja.
Wir sprachen in der letzten Folge darüber, dass Kirche und Staat zusammenkommen. Also lass uns einfach sicher gehen, dass sie das wirklich wollen. Wenn wir hingehen und uns diese Thematik betrachten, finden wir das Siegel der Georgetown-Universität. Das ist die jesuitische Universität, die es anscheinend liebt, Präsidenten und ihre Kinder zu lehren und zu erziehen. Es trägt das Gründungsdatum 1789. Das Motto der Universität lautet Utraque unum, beide in eins. Und die lateinische Inschrift Collegium Georgio Palatinanum ad Ripas Potomaci, in was auch immer, was Georgetown College an den Ufern des Potomac in Maryland bedeutet. Es ist auch interessant, dass sich der Regierungssitz ebenfalls in Maryland befindet, stimmt's?
Ja.
Es klingt, als ob ein Geschenk oder ein Lehen der katholischen Kirche wäre. Drücken wir es einmal so aus. Hier haben wir das Siegel von Georgetown. Das ist ein Siegel.
Autorität.
Siegel sind eine sehr interessante Sache, stimmt's? Und es hat diesen Adler mit einem Schild. Das haben wir schon früher gezeigt. Wobei das Schwert geschwungen wurde. Und er hat hier einen Fuß auf dem Erdball. Und einer hält das Kreuz. Das eine steht also für die geistliche Macht. Und das andere steht für die weltliche Mächte der Erde. Und sie sollen Utraque unum sein. Beide in einem. Kirche und Staat herrschen über die Kinder dieser Welt. Die Nachkommen Kains. Die größtenteils eine Religion der Erlösung durch Werke haben. Wir müssen also über diese Themen sprechen. Nun, im Grunde machen wir Folgendes. Wir bewegen uns von den historischen Aspekten dazu hin, wo wir uns politisch im Strom der Zeit befinden, was wir in der letzten Folge von WhatsApp Prof behandelten. Und jetzt betrachten wir es aus einem geistlichen Blickwinkel und schauen, worum es geht. Also der Katholizismus verleugnet die Versöhnung.
So ist es.
Christus starb nicht für dich. Erinnerst du dich, dass wir das viele Male behandelt haben? Und all die anderen Religionen dieser Welt haben größtenteils die gleiche Philosophie.
Ja.
Dass es die eigenen Werke sind, die einem die Gunst Gottes beherrschen. Martin, wenn das erste Tier, der Katholizismus, in Wirklichkeit derjenigen ist, der die Macht ausübt, dann müssen wir uns fragen, wer hat dann die Organisation und Strukturen gegründet, die diesem zweiten Tier, nämlich Amerika, die Macht geben? Wenn man sich die CIA ansieht, wurden sie von William Wild Bill Donovan geformt. Und er war ein Ritter von Malta. Also, wenn man ein Ritter von Malta wird, wem schwört man dann Gefolgschaftstreue?
Dem Papst.
Aha. Und das FBI wurde von Joseph Bonaparte geformt, der zufällig ein Ritter von Malta war. Und seit dieser Zeit, man kann die Geschichte durchgehen, wozu wir in der Folge nicht die Zeit haben, dann wird man sehen, dass die Ritter von Malta und die Repräsentanten des ersten Tieres diejenigen sind, die diese Organisation kontrollieren und die zentrale Schaltstelle der Macht von Anbeginn an.
Die ganze Zeit. Und auf dem Relief dieses Königs von 800 vor Christus befand sich das Malteserkreuz.
Richtig.
Und diese Ritter von Malta haben das gleiche Symbol.
Sie haben genau das gleiche Emblem. Also, all diese Mächte herrschen heutzutage. Wenn wir ein wenig weitergehen und ein weiteres Zitat aus der Freimaurerei nehmen, heißt es hier, die Wahrheit ist, dass die Jesuiten von Rom die Freimaurerei perfektioniert haben, damit sie ihr großartigstes und effektivstes Werkzeug sei, um ihre Ziele unter den Protestanten zu erreichen. Man muss einen kleinen Trick anwenden, um das zu machen. Im Grunde schafft man die Strukturen und dann verbietet man die Strukturen, sodass es den Anschein hat, dass man sich davon distanziert hat. Und indem man es für alle Katholiken verbietet, zieht man alle Protestanten hinein und beherrscht sie hinter den Kulissen, ohne dass sie es wissen. So geschieht das im Grunde. Das stammt aus dem Buch »Der große Plan enthüllt«. Nun gehen wir zurück zur Geschichte. Hier betrachten wir Salmanasser, den Dritten. Das ist jetzt wieder ein assyrischer König. Und er wurde zum Vorgänger des babylonischen Königs, stimmt's? Und Jehu war derjenige, dem Gott Macht gegeben hatte, um Israel zu bestrafen. Richtig?
Und Jehu war der König von Israel.
Ja, wurde zum König von Israel gesalbt. Elisa musste hingehen und ihn salben. Also, Jehu sollte über die Ungehorsamen herrschen und sie bestrafen. Doch Jehu war Salmanassas Untertan. Denn auf dem schwarzen Obeliken von Salmanasser hat man ein Relief von Jehu, der hier von Salmanasser niederfällt. Er war also jemanden Untertan. Er war dem König von Assyrien untertan, was sehr eigenartig ist, stimmt's? Hier hat man eine Zeichnung von dem, was auf dem Relief des schwarzen Obelisken zu sehen ist. Da hat man Salmanasser und hier Jehu, der vor ihm niederkniet. Und hinter diejenigen, die die Geschenke tragen und repräsentieren. Alle tragen sie die kleine, gleiche Kopfbedeckung. Das nennt man die phrygische Mütze. Das war ein Symbol, das man in der Französischen Revolution benutzte. Eine sehr interessante Geschichte.
Auf diesem Bild befindet sich wieder das Zeichen von Anu.
Ja, genau. Hier hat man das Zeichen von Anu. Was bedeutet, dass derjenige, der es innehatte, der König von Assyrien war. Er war im Grunde derjenige, der das Kainsmal hatte. Er war gegen Gott und ständig gegen Gottes Volk. Und er hatte auch die Macht, um über die Kinder des Bösen zu herrschen. Aber Jehu war ihm untertan. Das ist sehr interessant.
Ja, Gott gab Jehu die Autorität zu herrschen.
In Israel?
Ja, in Israel. Aber er befand sich unter Salmanasser.
Ja, er war unter ihm. Und alle hatten sie diese kleine Mütze auf. Wenn man diese kleine Mütze trug, war man im Grunde so etwas wie ein Freimann.
Aha.
Wenn man Rom untertan ist, kann man ein freier Mann sein. Oder wenn man Salmanassas untertan war, konnte man ein freier Mann sein.
Also ist man nur insofern frei, wenn man sich, wie Sie sagen, ans Gemeinwohl hält.
Genau. Du hast so lange völlige Entscheidungs- und Religionsfreiheit, solange du machst, was dir gesagt wurde.
Ja.
Darauf läuft es hinaus. Martin, betrachtet man die Vereinigten Staaten und schaut sich deren Embleme oder Siegel an, wenn man so möchte, etwa vom Senat, was das höchste Leitungsgremium ist, oder wenn man sich das Heeresministerium betrachtet, hat man die gleiche kleine Mütze, die zufälligerweise die Mütze des Gottes Mitra, nämlich des Sonnengottes ist. Also, die Gottheit, die man eigentlich dort hat, war Marduk.
Ja.
Er war der Sonnengott. Später zur Zeit der Meder und Perser wurde er Mitra. Und er hatte die gleiche kleine Mütze. Es war einfach ein anderer Name.
Nur andere Namen für den gleichen Gott. Es ist interessant, dass diese Mütze
im Senat.
Ja, aber man sieht sie auch im Zeichentrick. Die Schlümpfe haben eine ähnliche Mütze auf. Und diese kleine Figur Noddy.
Ja, er trägt die Mütze.
Sie alle, offensichtlich soll das etwas aussagen, dass sie herrschen.
Ja, hier ist auch interessant, dass sie ein Symbol haben, das dem Jesuitischen ziemlich ähnlich ist. Nur, dass sie heißt, aus vielen eins.
Ah, auf dem Siegel von Georgetown.
Ja, aus beiden eins. Aus beiden, aus den irdischen Herrschern und der Kirche, die über sie herrschen. Die Kirche beansprucht, das geistliche Schwert zu haben und das weltliche Schwert ist ihm untertan. Also hat das höhere Schwert die wahre Macht Anus und vermacht sie. Demjenigen, der sie ausüben soll. Und das ist der Staat. Und um sie umsetzen zu können, hat man natürlich die kleine Mütze, wobei die Schlange über sie die Macht hat. Und das ist die Armee, die zugunsten des anderen Systems die Arbeit macht.
Wow.
Wenn man zu diesem Gebäude hier rüber geht, welches der Sitz des schottischen Ritus der Freimaurer ist und nahe bei den anderen Gebäuden in Washington liegt, wo sich die Regierenden treffen, wahrscheinlich werden dort die wahren Entscheidungen getroffen. In den Sälen des Freimaurertempels des 33 Grades des schottischen Ritus. Wenn man dort hineingeht, wird man dort nicht nur das Symbol des Shamash, des Sonnengottes, hier oben finden,
ja,
sondern an Tür befindet sich auch das Zeichen von Anu, die Beherrscher des Bösen, wie es von Shamash und Marduk getragen wird. Was macht das dort, Martin?
Das zeigt einem, wer die Macht ausübt.
Wer die Macht ausübt. Aber die wahre Macht liegt in Rom, denn dort befindet sich das Größte, richtig?
Ja.
Geht man zum obersten US-Bundesgerichtshof und sich dort die Maurer betrachtet, was sieht man da?
Das Zeichen von Anu.
Das Zeichen von Anu. Das sind die Leute, die die Autorität und die Macht haben. Ist es nicht interessant?
Das ist unfassbar. Zeigtest du nicht auch etwas im Zusammenhang mit Nimrod und dem Turm von Babel? Als Gott dort die Sprachen verwirrte, gibt es da nicht die Aussage, dass sie deshalb Zeichen als Sprache verwenden?
Sie verwenden Zeichen und Symbole als Sprache. Also, wenn man hier die Zeichen kennt und die Sprache versteht, weiß man genau, was ausgesagt wird.
Ja, also verschiedene Kulturen rund um die Welt wissen genau, also wenn sie das kennen, wissen sie genau, was hier gesagt wird.
Okay. Wenn man jetzt die gegenwärtige Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika hernimmt, wir sprachen das letzte Mal über das Goldene Zeitalter und alles, was dort passierte. Viele von ihnen, ob es jetzt Vance war oder Rubino, es spielt nicht wirklich eine Rolle, hatten keine Scheu, mit diesem Zeichen auf der Stirn aufzutreten, was dem Anschein nach doch ihre Gefolgstreue dem ersten Tier gegenüber anzeigt.
Ja.
Denn nur das erste Tier vergibt das Aschekreuz zur entsprechenden Zeit.
Sicher doch.
Sie sagten damit, dass sie Abgesandte sind, des ersten Tieres.
Fast Botschafter.
Ist das richtig?
Ja, das ist richtig.
Sagt die Bibel, dass sie das sein werden?
Wir müssen das Siegel Gottes haben.
Ja.
In unserer Stirn und in unserer Hand.
Es soll kein physisches Zeichen sein, mit dem man herumläuft.
Nein.
Denn damit sagen sie ja fast, Durch das, was ich gerade tat, zeige ich, dass ich mit einer Gerechtigkeit verbunden bin, die vom System anstatt vom Christus kommt.
Ja, es zeigt auch, wessen Autorität man akzeptiert.
Ganz genau. Also wenn Kirche und Staat tatsächlich zusammenkommen, aus beiden eines, was im Grunde gegen die Verfassung der Vereinigten Staaten ist, die Kirche und Staat trennt. Wovon der gegenwärtige Sprecher im Kongress sagt, dass es auf schlechter Geschichte basiert. Verwirft man damit in Wirklichkeit die Verfassung? Wir lesen in Christus kommt bald, wenn unser Land, die USA, jeden Grundsatz seiner Verfassung als einer protestantischen und republikanischen Regierungsgewalt verwerfen und Vorkehrungen für die Verkündigung päpstlicher Irrlehren. Sehen wir sie?
Man kann sie auf der Stirn sehen.
Und Unwahrheiten treffen wird, dann werden wir wissen, dass die Zeit für das außergewöhnliche Wirken Satans gekommen und das Ende nahe ist. Martin, befindet sich die Schrift an der Wand?
Mit Sicherheit. Aber nicht jeder wird wissen, was die Schrift besagt.
Genau, nicht einmal die Führer.
Nein.
Denn wir lesen in einer anderen Aussage, es gibt jedoch nicht viele, selbst unter Lehrern und Politikern, die die Ursachen für den gegenwärtigen Zustand der Gesellschaft durchschauen. Die politischen Machthaber sind nicht in der Lage, die Probleme der Sittenverderbnis, der Armut und Veredelung sowie der ansteigenden Kriminalität zu lösen. Wir haben all diese Kartelle und Bewegungen und sie versuchen, das zu zerstören und das zu zerbrechen, aber es hat den Anschein, dass die Dinge nur schlimmer werden. Man hat die Fentanylkrise und all das.
Und jetzt gibt es eine Hoffnung auf ein goldenes Zeitalter und diese Euphorie, aber...
Lesen wir weiter. Vergeblich bemühen sie sich, geschäftliche Unternehmungen auf eine sichere Grundlage zu stellen. Würdest du sagen, dass sich die Welt momentan in einem wirtschaftlichen Tumult befindet?
Nun, ich hoffe, dass jeder das sehen kann.
Achtet die Menschen mehr auf die Lehren des Wortes Gottes, dann würden sie eine Lösung für die Probleme finden, die sie verwirren. Aber sie tun es nicht.
Stimmt.
Sie finden die Lösung nicht, weil sie dort nicht danach suchen. Sie suchen in der Macht von Anu, im Keinsmal. Dann wird uns auch gesagt, dass es wirtschaftliches Chaos geben wird. Alsdann wird der große Betrüger den Menschen einreden, dass diejenigen, die Gott dienen, diese Übelstände verursachen. Es wird Tornados und Katastrophen geben, noch mehr Drogen werden hereinkommen, es wird wirtschaftliches Chaos in jeder Form geben. Die Seelen, die das Missfallen des Himmels herausgefordert haben, werden alle ihr Unglück denen zur Last legen, deren Gehorsam gegen Gottes Gebote den Übertretern ein beständiger Vorwurf ist. Man wird erklären, dass die Menschen durch die Missachtung der Sonntagsfeier Gott beleidigen, dass diese Sünde ein Elend herbeigeführt haben, das nicht aufhören werde, bis man die Heiligung des Sonntags streng einschärfe. Und dass die, welche die Ansprüche des vierten Gebots aufrechterhalten, was das Siegel Gottes einschließt, wie wir es in der Schrift sahen, und dadurch die Achtung vor dem Sonntag zugrunde richten, das Volk beschweren und seine Wiedereinsetzung in göttliche Gnade und zeitliches Wohlergehen verhindern. Martin, wenn man in dieses goldene Zeitalter gehen möchte, muss man die Leute wieder auf Linie bringen, dass sie dem System gehorsam sind. Und die Gesetze werden immer drakonischer werden müssen, um das zu gewährleisten. Schlussendlich werden sie sagen, wir müssen die Moralität zurückbekommen. Wir müssen die Leute zu Gott zurückbringen. Aber die Frage ist, zu welchem Gott? Zu dem, der einem das Aschekreuz auf den Kopf setzt oder zum einen, der das Siegel Gottes in die Stirn setzt? Ist das nicht die Wahl, vor der man steht?
Ja, vor dieser Wahl, sicher. Und wenn man die aktuellen Ereignisse betrachtet, was so geschieht,
dann müssen wir sehr nahe davon sein.
Nun, diese Gesetze, es ist nicht unwahrscheinlich, dass es sehr bald geschehen kann.
Ja, ich denke, die letzten Ereignisse werden schnell kommen. Da sprachen wir über dieses goldene Zeitalter, das hereingebracht werden muss. Und jeder einzelne von diesen propagiert ein Utopia hier auf Erden, wogegen die Bibel sagt, dass es immer schlimmer werden wird und dann wird das Reich Gottes errichtet werden. Und alle politischen Systeme auf Erden werden vernichtet werden.
Genau, hieß es im letzten Zitat nicht, zeitliches Wohlergehen?
Wir haben das, was wir die Gold Card nennen, sehr detailliert entwickelt. Sie wird sehr, sehr bald zum Verkauf stehen. Für 5 Millionen Dollar werden wir den Leuten von überall auf der Welt, die am erfolgreichsten Arbeitsplätze schaffen, erlauben, sich einen Weg zur US-Staatsbürgerschaft zu erkaufen. Sie ist wie die Green Card, nur besser und ausgeklügelter. Als oberster Befehlshaber liegt mein Fokus darauf, das mächtigste Militär der Zukunft aufzubauen. Als ersten Schritt bitte ich den Kongress, ein hochmodernes Raketenabwehrschild, die Goldene Kuppel, zu finanzieren, um unser Heimatland zu schützen, das komplett in den USA hergestellt wird. Andere Regionen haben es und die Vereinigten Staaten sollen es auch haben. Stimmt's, Tim? Sie sollen es auch haben. Und so möchte ich Ihnen danken, aber das ist sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Dies ist eine sehr gefährliche Welt und wir wollen es haben. Wir wollen geschützt sein und wir wollen unsere Bürger wie nie zuvor schützen. Ich denke, dass mein Leben an jenem Tag in Butler aus einem sehr guten Grund bewahrt wurde. Ich wurde von Gott bewahrt, um Amerika wieder groß zu machen. Das glaube ich. Jetzt ist es für uns an der Zeit, die gerechte Sache der amerikanischen Freiheit aufzugreifen. Und wir sind an der Reihe, um Amerikas Schicksal in unsere Hände zu nehmen und die aufregendsten Tage in der Geschichte unseres Landes einzuläuten. Das wird mit Gottes Hilfe in den nächsten 4 Jahren unsere großartigste Ära werden. Wir werden diese Nation sogar noch höher führen und wir werden die freieste, fortschrittlichste, dynamischste und dominanteste Zivilisation schmieden, die jemals auf dem Angesicht dieser Erde existierte. Wir werden die höchste Lebensqualität schaffen, die sichersten, wohlhabendsten, gesündesten und vitalsten Communities der Welt aufbauen. Wir werden die weitreichenden Grenzen der Wissenschaft erobern, werden die Menschheit in den Weltraum führen und die amerikanische Flagge auf den Mars und sogar weit darüber hinaus aufpflanzen. Flag on the planet Mars and even far beyond. Liebe amerikanische Mitbürger, macht euch für eine unglaubliche Zukunft bereit. Denn das goldene Zeitalter Amerikas hat erst angefangen. Etwas Vergleichbares gab es noch nie. Danke, Gott segne euch und Gott segne Amerika.
Das war es wert, erneut gezeigt zu werden.
Ich denke das auch. Dabei ist mir etwas Interessantes aufgefallen, was mir vorher noch nicht aufgefallen war.
Die dominanteste.
Und das Erbauen.
Nimrod war ein großer Erbauer. Kain war ein großer Erbauer.
Henoch baute auch viel.
Herodes war ein großer Erbauer. Nun, es ist nichts Falsches dran, viel zu bauen. Aber wenn dieses Bauen im Gegensatz zu dem steht, was Gott vorhat, dann befinden wir uns in einer interessanten Zeit, Martin. Die dominanteste Zivilisation. Klingt das nach Ausüben des Zeichen von Anu?
Oh, definitiv.
Wir werden auch davor gewarnt, dass die Gewerkschaften sehr prominent sein werden. Die Gottlosen werden gleichsam wie Bündel zusammengebunden in Konzerne, Gewerkschaften, Vereinigungen. Mit diesen Organisationen sollten wir nichts mehr zu tun haben. Gott ist unser Herrscher, unser Regent und er fordert: Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr. Also, wir sehen den Zusammenprall verschiedener Geister. Einmal den von Kain gegen den von Abel. Der eine bedeutet Erlösung durch Werke und absolute Kontrolle und der andere ist Unterwerfen, Unter und Vertrauen auf eine Macht, die außerhalb von einem selbst steht. Beides sind sehr unterschiedliche Denkmuster, wirklich sehr unterschiedliche. Wenn also diese Übel, die auf der Erde geschehen werden, weil es nicht so leicht zu bewerkstelligen sein wird, wie sie behaupten, wird man Folgendes sehen. Dennoch erhebt gerade diese selbe Gruppe, nämlich die Leiter, die lehrten, dass das Gesetz Gottes nicht bindend sei. Die Behauptung, dass die schnell überhandnehmende Verderbnis größtenteils der Entheiligung des sogenannten christlichen Sabbats zuzuschreiben sei und dass die strikte Durchführung der Sonntagsfeier die Sitten des Volkes um vieles bessern würde. Das ist der nächste Schritt.
Auf dem Weg.
Diese Behauptungen wird besonders in Amerika aufgestellt. wo die Lehre vom Wahlensabbat schon weit und breit gepredigt worden ist. Eine sehr interessante Aussage. Ich blicke mit Interesse in die Zukunft, um zu sehen, wann dieser moralische Schritt unternommen wird und woher wird es kommen. Wer wird das Einhalten des Sonntags fordern?
Ja.
Der große Kampf beschreibt es so: Die politische Verderbtheit untergräbt die Liebe zur Gerechtigkeit und die Achtung vor der Wahrheit. Graben sie eine Menge Korruption aus?
Doge.
Du hast recht. Selbst im freien Amerika werden Beamte und Gesetzesgeber dem Verlangen des Volkes nach einem Gesetz, das die Sonntagsfeier erzwingt, nachgeben. Nur um sich die öffentliche Gunst zu sichern. Die Gewissensfreiheit, die so große Opfer gekostet hat, wird nicht länger geachtet werden.
Rüstet Trump sich nicht damit, die Präsidentschaftswahl landesweit gewonnen zu haben? Mit jedem einzelnen der Swing States? Ist das nicht ein Vorläufer dazu, dass das Volk sagt, was es will?
Richtig. Hat er nicht die Oligarchen der Welt eingeladen, sich für 5 Millionen Dollar eine Goldcard zu kaufen, um diesen Traum vom Wohlstand zu fördern?
Genau wie er Zölle verhängt, wenn man nicht in Amerika baut. Und deshalb wird auch jeder, man kann ja dorthin gehen und es dort machen, in diesem goldenen Land.
Ja. Aber was sagt deine Bibel, Martin? Sie sagt, wohlan nun ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind zum Mottenfraß geworden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. So viele von diesen 4 Milliarden schweren Philanthropen, wie viele davon kommt unten bei den armen Menschen an? Ihnen ist es egal. Und dann haben wir gleichzeitig den Einfluss des Spiritismus. Wer sich der Spiritismus dem heutigen Namenschristentum anpasst, hat er größere Macht, zu hintergehen und zu verstricken. Das ist Feuer, das vom Himmel herabkommt. Falsche Ausgießung. Satan selbst hat sich zu einer neuen Ordnung der Dinge bekehrt. Er wird als ein Engel des Lichtes erscheinen. Durch die Wirksamkeit des Spiritismus werden Wunder geschehen. Kranke werden geheilt und viele unstreitig übernatürliche Taten vollbracht werden. Und da die Geister ihren Glauben an die Bibel beteuern und Achtung vor den Einrichtungen der Kirche bekunden, welcher Kirche? Der römischen, wird ihr Werk als eine Offenbarung göttlicher Macht angenommen werden. All das miteinander vermischt, können wir in diesen letzten Tagen erwarten. Und dann können wir eine Zeit der Trübsal haben, wie es noch keine gab. Seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Doch die gute Nachricht ist, ab zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Martin, wie nahe sind wir?
Nun, ich denke, sehr nahe.
Offenbarung 20, Vers 4 sagt uns, und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben, und ich sah die Seele derer, die enthauptet worden waren, um das Zeugnis Jesu und um das Wort des Gottes willen, und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und regierten die 1000 Jahre mit Christus. Auch wenn wir sie hier, die Getretenen, und zu Unrecht verfolgt sind, werden sie in Christus den Sieg haben. Sie werden den Sieg über das Tier erlangen und sie werden den Sieg über das Bild haben. Diese zwei Bilder hier drüben, dieses zusammengestückelte Tier, das Konglomerat mit all den Elementen von Babylon, Medo-Persien
und Griechenland.
Ja, Griechenland und Rom und dem Zeichen von Anu, das weitergegeben wurde. Dieser Sieg wird an Gottes Volk gehen, Martin. Und was wird Jesus tun? Hier in Offenbarung 19, Vers 15 steht, und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Für mich klingt das nicht nach einem goldenen Zeitalter der Anerkennung, oder?
Nein, das klingt mehr nach diesem Felsen, der herabkommt, um die Reiche zu vernichten.
Richtig. Und er wird sie mit eisernen Stab weiden und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Und in 1. Korinther 15, Vers 24 sagt, danach das Ende, wenn er das Reich Gottes dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beiseitigt hat. Welcher Herrschaft, Autorität und Macht? Jene, die mit dem Zeichen des Anu herrschen? Das in der Linie Kains liegt. Martin,
die Beherrscher des Bösen.
Wir befinden uns in den Schlussszenen der Erdgeschichte. Und wir können in der nahen Zukunft einige sehr faszinierende Ereignisse erwarten. Das Siegel oder das Mahlzeichen. Was wirst du wählen?
Definitiv das Siegel.
Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir beten ernstlich darum, dass wir in der glücklichen Lage sein werden, vom Gott des Himmels die Kraft zu erhalten, das Gottessiegel des Allmächtigen anzunehmen. Versiegele das Gesetz und das Zeugnis und dieses Siegel der Autorität im Herzen des Gesetzes mit deinem Namen, deinem Titel und deinem Zuständigkeitsbereich kann nicht fortbewegt werden. Auch wenn der andere sagt, dass er über die Bibel stehe und die Macht habe, es zu tun und wir uns der authentischen Lehre der Kirche beugen und das Mahlzeichen des Tieres beachten müssten oder sonst zum Ketzer gewählt würden, mögen wir die richtige Wahl treffen. In Jesu Namen. Amen.
Amen.